Guten Morgen, meine Damen und Herren. Die Auftrittspause war Teil der Genialität, die man von mir erwartet, geeignet, ihre aller Aufmerksamkeit ins Unermessliche zu steigern. Seien Sie herzlich willkommen geheißen, liebe Renate. Zunächst mal muss man sagen, liebe Renate Hildebrandt, die dieses Kabarettistenleben begleitet hat auf einzigartig freundliche, kritische Weise auf Bühnen, hinter Bühnen, an Räumen, die wir uns alle nicht vorstellen wollen. Es ist eine Laudatio auf Dieter Hildebrandt schwer zu halten, ohne nicht zunächst mal zu sagen, vielen Dank für alles, was du diesem Leben gegeben hast. Lieber Dieter, wenn man Erich Kästner gebeten hätte, eine Laudatio auf Dieter Hildebrandt zu halten, hätte er vermutlich gesagt, wenn er gefragt wird, möchte er das machen, ja und nein. Ja, auf jeden Fall möchte er Dieter Hildebrandt loben, nein, auf keinen Fall, wenn es in 20 Minuten schon wieder vorbei sein soll. Ich muss meine Gesprächsgeschwindigkeit erhöhen, denn das Leben des Dieter Hildebrandt ist so reichhaltig und auch wenn man ausschließlich das nehmen will, was in der Kunst des Rühmens wichtig sein sollte, kommt man mit diesem Zeitmaß kaum aus. Ich muss gleichzeitig sagen, dass bei allem Überlegen, ich heute die öffentliche Person rühme, die mir von allen öffentlichen Personen, denen ich je begegnet bin, am allerrühmenswertesten erscheint und die ich in jeder Hinsicht künstlerisch, politisch, gedanklich, aber auch persönlich und privatmenschlich für vorbildlich erachte. Und das sage ich gerade deshalb, weil es sich um eine Person handelt, die nicht dafür gerühmt werden muss, dass sie alt geworden ist. Denn das heißt nur, dass die Materialermüdung des Körpers irgendwann sich als so schwer gängig erwiesen hat, dass du da in deinem blühenden Alter sitzt, dass du mehr Präsenz hast, als du viele Jahre, glaube ich, gehabt hast in diesem Augenblick. Und dass das etwas Bewegendes besitzt, jemanden zuzusehen, der dafür gerühmt werden muss, was für Entscheidungen er im Leben getroffen hat. Denn das ist etwas, was der persönlichen Freiheit unterliegt. Was tue ich? Wie entscheide ich mich? Für was und gegen was entscheide ich mich? In dieser Hinsicht ist Dieter Hildebrandt auf eine Weise rühmenswert, die nichts mit seinem biologischen Alter und nichts mit der Haltbarkeit seiner Knochen zu tun hat und auch nichts mit dem Raubbau zu tun hat, den er an diesen Knochen mehr als einmal sich hat ergehen lassen. Man muss außerdem sagen, Dieter Hildebrandt bekommt heute seinen 32. Preis. Dieser Preis ist ihm sehr wichtig. Es ist gerade, weil er mit Erich Kästner verbunden ist, ein besonderer Preis für ihn. Gleichzeitig würde ich mir wünschen, alle Menschen würden ihre Preise früher bekommen. Denn er hat seine Preise gebraucht zu einem Zeitpunkt, als der Widerstand groß war und als es gut wäre, ihm Preise zu verleihen. Er war 49, als er zum ersten Mal einen Preis bekommen hat. Das war der Grimme-Preis in Bronze. Schande und Freude gleichermaßen. Also Bronze ist wohl das Letzte, was dieser Mann verdient hat. Das Einzige, was an Dieter Bronze ist, ist sein Teint. Es ist, vor allen Dingen hatte ich schon ein paar Jahre Fernsehen gemacht zu dem Zeitpunkt. Man muss gleichzeitig sagen, das Rühmenswerte an Dieter Hildebrandt ist, und ich versuche es nach und nach zu sagen, er steht für eine Kultur. Und ich kann nicht von Dieter Hildebrandt sprechen, ohne von der Kultur des Kabaretts zu sprechen, für die er leidenschaftlich eintritt und für deren Erhaltung er so viel tut und für deren Formulierung in einer zeitgerechten Form, auch in der Durchsetzung gegen Comedy, gegen Belanglosigkeit, gegen nicht belastbare Sätze, Dieter Hildebrandt ganz alleine steht und zwar auch deshalb ganz alleine steht, weil die, die ihm anhängen, seine Komplizen, Spießgesellen, Weggefährten, alle sich immer wieder auf diesen Altmeister berufen werden, nicht wo es darum geht, Pointen zu schicken, sondern wo es geht, Gedanken zu Ende zu denken, sprachlich kritisch zu sein, Politik zu begleiten, Zeitgeschichte zu definieren durch die Arbeit dieses Mannes. Ich greife zurück, indem ich sage, 1881 wird das Chat Noir gegründet. Das war das erste Kabarett, das sich so nennen konnte. Das war ein Kabarett, in dem Debussy mit der Gabel an den Blechteller klopfte, in dem Erik Satie an der Tafel saß, in dem der Club der Wasserapostel, so nannten sich die, die in diesem Kabarett ursprünglich gearbeitet haben, zum ersten Mal versuchten, politische Botschaften zu formulieren. Das war eine außerordentlich komplizierte Sache damals, die sich gegen das politische zensurierende Frankreich durchsetzen musste. Und der Begründer, Rodolphe Sally, sagt, auf diesem Klavier, da stand er bei der Eröffnung auf der Bühne, auf diesem Klavier werden unsere Vorträge begleitet werden. Und diese Stelle, wo ich stehe, bildet das Podium, auf dem wir unsere Gedichte den Zuhörern, falls sich welche einfinden, Jahrzehnten vortragen werden. Wir werden politische Ereignisse persiflieren, die Menschheit belehren, ihr ihre Dummheit vorhalten, dem Philister die Sonnenseiten des Lebens zeigen, dem Hypochonder die heuchlerische Masse abnehmen, und um Material für diese literarischen Unternehmungen zu finden, werden wir am Tage lauschen und herumschleichen, wie es nachts die Katzen auf den Dächern tun. In diesen wenige Sätze umfassenden Beschreibung dessen, was Kabarett an der Wurzel ist, und Kabarett hieß es dann erst, als es 20 Jahre später bei Ernst von Wohlzogen schließlich nach Berlin gekommen ist, da ist bereits alles drin, das Unterhaltende, das Musikalische, das Subversive, das Beobachtende, Alltagspraktische, das das Werk von Dieter Hildebrand in allen Teilen immer noch auszeichnet, auch im Bezug übrigens zur Musik. Es ist dann, wie gesagt, der 200. Jahrestag der Erhebung Preußens zum Königreich, dass Ernst von Wohlzogen das Bunte Theater in Berlin gründet und als erstes sagt, er könne leider die politischen Botschaften, die er in Frankreich gehört hat, in Deutschland nicht übertragen, denn die Zensur sei so stark. Er nannte sein Theater im Untertitel auch Überbrettel. Das war Nietzsche geschuldet mit dem Übermenschen, der seit einem Jahr tot war. Dieses Leben von Dieter Hildebrand, und das muss man zunächst mal sagen, ist etwas, das beglaubigt sein Werk. Das Werk, was der Gedanke, die politische Kritik, die ist im Wesentlichen in dem fundiert, was diese Biografie ausmacht. Wie kann es sein, dass jemand sein letztes Buch mit dem Satz beginnt, als das erste Mal auf mich geschossen wurde? Was für eine Biografie ist das, in der jemand als ein kleiner Junge fliehend von mehreren Truppen, von Schüssen verfolgt, einen Fluss überqueren muss, als er als einzige humoristisch für Renate übrigens gleichermaßen beunruhigende und gleichzeitig auch beruhigende Nachricht seine erste sexuelle Erfahrung mit einer Landmagd macht und als Konsequenz daraus zieht, nie wieder. Dieser Mann ist marschiert. Die Qualität, die sich in den Erzählungen aus diesem Kriegsleben herausbildet, ist etwas Herzzerreißendes. Es ist keine Vergangenheit, die da bewältigt wird. Es ist eine Gegenwart, die permanent droht. Er wird eskortiert, er wird in das Gefangenenlager von Gardelegen gebracht. Er weiß nicht, ob seine Eltern leben. Die Eltern wissen nicht, ob er lebt. Der Vater weiß nicht, wo die Mutter ist. Die Mutter nicht, ob die eigene Mutter noch leben würde. Und aus all diesen verschiedenen diffusen Zusammenhängen bildet sich irgendwann wieder etwas wie ein Familienzusammenhang heraus. Alle diese Beteiligten sind Unschuldige, Unwissende, jedenfalls wenn man die Deutungsmaschinerie, die dann ansetzt, zugrunde legt. Es hat mir einmal ein deutscher Verleger, der in einem Konzentrationslager gewesen ist, folgende minimale Geschichte erzählt. Und die ist ganz tonlos und sie hat eigentlich keine Pointe und sie sagt doch so viel. Er wird als kleiner Junge aus dem Konzentrationslager in Dachau befreit. Und er geht an der Seite eines Alten, der ebenfalls überlebt hat. Und es kommen entgegen die Spielmannszüge und der Bürgermeister von Dachau. Und der Alte an seiner Seite sagt drei Worte. Ach, jetzt kommt das. Und dieses jetzt kommt das sollte heißen, jetzt kommt Guido Knopp, jetzt kommen Gedenktage, jetzt kommen Mahnmale, jetzt kommt die ganze Erinnerungsindustrie und Kultur. Jetzt kommt das, es ist alles einzigartig und einmal gewesen. Und als ich später einen Komponisten, der verschollen war, aufspürte, Norbert Glanzberg, der Pianist für Edith Piaf gewesen war, der seine eigenen Dinge für Charles Aznavour geschrieben hat, niemals selber veröffentlichen durfte. Und ich sagte, macht es Ihnen denn keine Hoffnung, dass es in Deutschland Antifaschisten gibt? Und er sagte, das kann von Deutschland immer wieder ausgehen. Das will man nicht hören, aber es ist die Sprache der Opfer. Und das ist das, was bei Dieter Hildebrand immer wieder eine Rolle spielt. Die Möglichkeit einer mutmaßlichen Umkehrung eines demokratischen Systems in sein Gegenteil. Die permanente Herausforderung, wach zu bleiben, zu mahnen, auf jene Stellen zu weisen, in denen sich solche historischen Prozesse abbilden könnten. Das ist es, was er diesem »Ach, jetzt kommt das« entgegenzusetzen hat. Ein Vertriebener, den seine Lebensgeschichte bis nach Bayern vertrieben hat, und das ist hart genug, der im Theater die kleine Freiheit arbeitet, wo Erich Kästner die Texte schrieb, der Werner Fink kennengelernt hat, der Robert Neumann kennengelernt hat, beide Personen, die ihm heute noch außerordentlich wichtig sind, der 1955, als ich geboren wurde, sich entschloss, nicht zu promovieren, weil sein Professor emeritierte, der stattdessen mit den Namenlosen ein Kabarett mitbegründete, das so gut war, dass es sogar einmal im Fernsehen das ganze Programm abspielen durfte, und der 56 dann mit Sammy Drechsel die Lach- und Schießgesellschaft zu dem gemacht hat, was alles für uns berühmt geworden ist, der 1973 die Notizen aus der Provinz begonnen hat, in 68 Folgen immerhin, und dabei zähle ich die Folgen mit, die zwar produziert, aber nicht ausgestrahlt worden sind, und immerhin in der Sendung über den Rhein-Main-Donau-Kanal das bayerische Kabinett sich mit ihm beschäftigen musste, hat dem Kabinett nicht geschadet, und der Bayerische Rundfunk hat sich bei der Tschernobyl-Sendung sogar ausgeschaltet. Wichtig daran ist, dass dieser Mann in seinem Leben, so wie wir hier stehen und sitzen und uns daran freuen, dass es ihn gibt und dass wir alle Teile aus seinem Leben memorieren, dass er immer Widersacher gehabt hat, nicht zuletzt in glanzlosen bürokratischen Funktionsträgern und Intendanten, die Widerstand angemeldet haben gegen diese Form des Denkens, die diese Form der Freiheit nicht haben wollen, auch wenn Dieter eigentlich nur dem Satz Gandhis gefolgt ist, nämlich zu sagen, wenn Freiheit einen Sinn haben soll, dann den Menschen das zu sagen, was sie nicht hören wollen. Und derselbe Gandhi hat auch gesagt, und auch ein Satz, den Dieter mit Sicherheit unterschreiben würde, in Sachen der Menschenrechte, der Humanität ist die Mehrheit nicht kompetent. Er war es oft genug gegen die Mehrheit. Also, wenn man sich vorstellt, welche Menschen gegen ihn gestanden haben, und ich glaube, Karl Kraus hätte von diesen Intendanten gesagt, sie ähnelten einander wie ein faules Ei dem anderen, dann muss man sich klar machen, was die Leistung, was die Entscheidung ist, die dazu führt, dass jemand nicht nur seine Zeit beobachtet, das selbstlos tut, sondern sich immer wieder dafür entscheidet, sich selber zu schaden. Denn es kann niemand Humanist sein, der sich nicht im Zweifelsfalle gegen die Mehrheit stellt. Und auch wenn Dieter Hildebrand heute eine Institution ist, hinter der sich Mehrheiten versammelt, muss man immer sich klar machen, das war nicht immer so. Und dieses Leben ist auch beglaubigt worden von einer ganzen Reihe von Not- und Leidenserfahrungen, die heute so gerne nicht mehr mitgedacht haben. Wer denkt denn noch daran, dass selbst die APO, die außerparlamentarische Opposition, von Kabarett in München aufgenommen worden ist, in dem beispielsweise Texte von Wolfgang Neuss aufgenommen wurden ins Programm? Das waren mutige politische Entscheidungen oder die eben schon genannte Zusammenführung der beiden Kabaretts in München, der Herkuleskeule und der Lach- und Schießgesellschaft 87. Auch das gehört dazu. Er hat das Gedächtnis daran, was Antifaschismus von innen sein kann, in einer Zeit definiert, in der die Welt, die Zeitschrift Die Welt, als eine Überschrift geschrieben hat, als Antifaschismus noch kein Deppensport war. Ein sprachkritischer Mensch wird sich sagen, das gehört zu den inhumansten Titeln, die man setzen kann. Deppensport. Der Antifaschismus als Deppensport, das ist eine Verneinung des ganzen Werkes von Dieter Hildebrand, die immer wieder in die Erfahrung dieser Form der Barbarei zurückführt. Es ist deshalb, was er getan hat, zu langen Zeiten etwas wie eine theatralische Bürgerinitiative gewesen. Es ist ein Akt von Notwehr gewesen, sich gegen die eigene Zeit durchzusetzen. Er hat sich zum Sprachrohr der Sache, so pathetisch das klingen mag, der Armen gemacht, in jenem Sinne von Jonathan Swift, der gesagt hat, man braucht nur in die Gesichter derjenigen zu sehen, denen Gott Reichtum gegeben hat, und man weiß, was er von Reichtümern hält. Er hat gesehen, wie das Kabarett verschwand, wie es entkernt werden sollte, wie es Substanz verlor, wie es bis in unsere Zeit hinübergeführt werden soll in eine Form des Nonsens, die letztlich politisch ohne Substanz ist. Er hat dem widerstanden und er hat nicht ohne Stolz zusehen können, wie allmählich dieses Kabarett wieder auf seine politischen Wurzeln geführt wurde, so wie es im Augenblick mit großem Erfolg der Fall ist. Und was war eine der Quellen von ihm? Es war ein bestimmtes intimes Verhältnis zur Sprache. Der Verhaspler, der berühmte Hildebrandsche Verhaspler. Was ist er anders als der Versuch des Gedankens, sich selber zu finden? Und zwar in allen Abwägen des Gedankens, in allen Fehlmeinungen, Vorurteilen, Klischees, Standards. Und wie genau ist er bei der Beobachtung der Sprache? Noch heute, wenn ich mit ihm irgendwo unterwegs bin, kann ich merken, wie ihm Formulierungen auffallen und wie er aus Formulierungen etwas macht. Wollen Sie einen Satz von Steinbrück hören, wenn Sie wissen wollen, dass man Menschen in ihrer Sprache erkennen kann, der sagt im Parlament, ich bin überzeugt, dass Gerechtigkeit nicht nur für den gesellschaftlichen Zusammenhalt von zentraler Bedeutung ist, sondern sich auch für alle rechnet und rechnen muss. Verstehen Sie, das ist die Marktwertung von allem. Das ist die Marktwertung von Humanität. Es stimmt nichts an diesen drei Satzteilen. Weder dirigiert Gerechtigkeit unser Leben, wir wüssten, wie die Krankenschwester bezahlt wäre, wenn es um Gerechtigkeit ginge, noch zahlt sie sich aus, das müssen wir auch die Krankenschwester fragen, noch ist es notwendig, dass sie sich rechnet. Das heißt, der obszöne Gedanke, dass Fundamente unserer Gesellschaft, unserer humanitären Übereinstimmung sich rechnen müssen, zeigt, dass wir in dieser Wahl keine haben. Ich kann persönlich sagen, als ich Dieter Hildebrand kennenlernte, die Umstände klammere ich jetzt aus, da war einer meiner ersten Sätze und ich hielt das für originell und ich sagte, Herr Hildebrand, Sie begleiten mich schon so lange. Und er guckte mich mit freundlichen Augen an und sagte, das freut mich. Und er war außerordentlich sanftmütig, was er nicht immer sein muss. Aber ich habe ihn in 6 Jahren Tournee kein einziges Mal schlecht gelaunt erlebt. Und ich habe kein einziges Mal erlebt, dass er brüsk auf jemand reagiert hätte oder mit Verachtung oder mit Herablassung aufgetreten wäre. Ich habe gesehen, wie viele Hände er hinter den Bühnen geschüttelt hat. Ich weiß, wie viel er von der Bühnenehre hält, die auch einschließt, dass man denen dankt, die mitbeteiligt gewesen sind am eigenen Erfolg. Als ich das sagte, wusste ich nicht, dass ich in den nächsten 6 Jahren bei 50% aller Menschen, die Dieter Hildebrand begegnen, den Satz hören würde, Herr Hildebrand, Sie begleiten mich schon so lange. Und jedes Mal gucke ich wieder in das Gesicht von Dieter, der freundlich und zuwendend sagt, ach was, tatsächlich. Und so. Und in meinem Leben, nun noch dazu, ist es insofern etwas Besonderes, als meine Eltern keinen Fernseher hatten, meine Großmutter hatten den Fernseher, meine Eltern glaubten, das Fernsehen sei vom Teufel. Argumente lassen sich finden. Und es gab genau 2 Dinge, die wir Kinder angucken durften. Das war Eiskunstlauf und das war Dieter Hildebrand. Sie werden sagen, das eine ist vom anderen kaum unterscheidbar. Aber für mich war das nicht nur die verbotene Welt, es war eine Welt, in der plötzlich eine gedankliche Schärfe, eine Integrität, eine Loyalität mit denen, die keine Stimme hatten, hörbar war, die mir entgegenkam und die zu meiner Politisierung im Ursinne des Kabaretts schlicht beigetragen hat. Dieter hat sich in dieser ganzen Zeit, und das gehört zu den erstaunlichen Dingen dieses Lebens, als, und ich weiß, dass du diesem Begriff gegenüber zu Recht vorsichtig gegenüberstehst, aber ich muss es trotzdem sagen, Dieter Hildebrand ist heute volkstümlich. Er ist in einem Maße vom Volk angenommen, das außerordentlich ist bei jemand, der sich fast ausschließlich durch den Begriff der Kritik definiert und der diese Kritik in der generösen Form der humorvollen Kritik so unter die Menschen bringt, dass sie sich in dem, was ihnen Dieter Hildebrand sagt, erkennen mögen. Diese Hilfe zur Selbsterkenntnis ohne Schroffheit, ohne Herablassung, ohne Star-Nimbus ist exemplarisch. Für sowas muss man sich in einem Leben entscheiden. Das hat Dieter Hildebrand getan. Als ich in Hamburg mich ins Taxi setzte und der Taxifahrer fragte, wohin fahren Sie? Und ich sagte, ich fahre, um Dieter Hildebrand zu loben. Der sagte, na, wer tut das nicht? Das war das Erste. Das heißt, dieses Phänomen, man muss ihm wirklich das sagen, was es bedeutet. Und dann lassen Sie mich wenigstens kurz noch sagen, wenn Sie mit ihm hinter der Bühne sind, Sie könnten ihn erleben als jemand, der nicht schnell genug auf die Bühne kommen kann. Er ist wie ein Reitpferd, das immer schon scharrt und das längst möchte, dass der Vorhang aufgeht und dass das Licht angeht und dass er agieren kann. Und wenn der von der Bühne kommt, dann hat er eine Art Post-Coitum-Traurigkeit, die irgendwie so ist, als habe er es hinter sich. Und es sei ein bisschen beschämt, dass es jetzt schon wieder vorbei ist. Gleichzeitig ist er dieser unermüdliche Textarbeiter, der nicht nur als leidenschaftlicher Zeitgenosse permanent Zeitungen aufnimmt, Zitate aufnimmt, verarbeitet, sondern der zu jedem einzelnen Abend, den wir zusammen verbringen, mit mehreren Seiten neuem Manuskript ankommt und sagt, wollen wir das mal ausprobieren. Das Manuskript ist inzwischen durch die Zusätze von Dieter Hildebrand dicker, als es ursprünglich war. Und ich habe die alle abgeheftet und kenne jeden Weg, den wir in diesen letzten 6 Jahren gegangen sind. Ich habe viele Kabarettisten in den letzten Jahren kennengelernt. Ich habe keinen kennengelernt, der diese Form von Wärme hat. Ich habe keinen erlebt, der vor 2000 Menschen im Zirkus Krone auf die Bühne kommt, kein Wort sagt und es kommt zu einer Raserei im Saal, wie ich sie noch nicht erlebt habe. Er hat nichts gemacht. Er steht da und München, das Publikum, dankt Dieter Hildebrand für sein Lebenswerk. Das ist auch ein Preis, der einzigartig ist und auf den man sich sehr lange zubewegen muss, mit einer großen Integrität und Persönlichkeit. Und man kann Persönlichkeit immer auch daran erkennen, dass sie in jedem Zusammenhang sich gleich bleibt, dass sie kontinuierlich ist, dass sie nicht abweicht, egal wer einem gegenübersteht. Deshalb bleibt für mich Dieter Hildebrandt etwas wie der Inbegriff dessen, der Humanist ist. Der Humanist ist in dem Sinne, dass er Ideen hat, dass er ins Gemeinwohl hineinwirkt, dass er unser Lebensgefühl steigert, dass er uns klarer macht, dass er tatsächlich im aller emphatischsten Sinne eine aufklärerische Funktion einnimmt und der immer wieder versucht, neben allen Pointen Sätze zu sagen, für die er sich in Haft nehmen lässt. Sätze, die belastbar sind. Sätze, von denen man nicht sagen kann, hinterher wird er hingehen und sagen, habe ich nicht so gemeint. Daraus besteht Comedy, aus einem uneigentlichen Verhältnis zur Wirklichkeit. Man sagt mal was, man sondert es ab, aber es will eigentlich nichts. Es hat keine Moral, es hat auch keine Belastbarkeit. Bei Dieter Hildebrandt ist das anders. Die Moral hat einen schlechten Ruf, aber wir wissen alle ganz genau, was sein soll und was nicht sein soll. Aber Dieter Hildebrandt ist derjenige, der dafür eintritt mit seinem Leben, mit seiner Lebensenergie. Das ist außerordentlich. Ich erinnere mich, dass wir am letzten Wahlabend zusammengesessen haben und haben dasselbe Programm gesehen. Wir hatten von 6 bis 8 Uhr Zeit und wir konnten uns auf dem Fernseher angucken, was jetzt gesagt würde. Wir sahen dasselbe. Wir entschlossen uns beide, ein Solo an der Rampe zu machen. Und ich hörte Dieter zu bei diesem Solo und dachte, wie kann das sein? Er hat dasselbe gesehen, was ich gesehen habe. Was macht er aus diesem Material? Es war schlicht grandios und er hat es nicht vorbereiten können, sondern es kam so. Es ist ein political animal. Der weiß einfach, der hat es einfach in seiner DNA. Da ist es eingelagert, neben anderen Dingen, die auch schaurig sind. Und er kennt dieses Publikum wie ein Individuum. Er kann einen Saal erspüren. Er weiß, wie ein Publikum reagiert. Er weiß ganz genau, wann es tump ist oder wann es ihm nicht gewachsen ist, wann es ihm vorauseilt, wann es klug ist oder wann es nur abgelöscht reagiert. Das alles merkt er, und zwar mit einer Qualität, ehrlich gesagt bin ich nicht durch, aber ich weiß, dass ich durch sein soll. Mit einer Qualität, die ich unbedingt noch sagen möchte, neben zwei anderen Dingen. Er hat die Qualität eines Jugendlichen. Er ist immer noch verschmitzt. Er ist immer noch ungebärdig. Er ist unbotmäßig. Er liebt das über die Stränge schlagen. Er hat immer noch etwas Unreifes, in dem wir auf der Bühne agiert. Und diese Frische, die ist unmittelbar übertragbar. Die überträgt sich auf den Saal und der Saal verjüngt sich mit ihm. Und dabei weiß er, dass der Kritiker eigentlich eine absurde Figur ist. Denn er macht zwei Dinge gleichzeitig. Er macht das Allernötigste, indem er das sagt, was wir alle hören müssen. Und er macht das Allerüberflüssigste, weil es letztlich niemanden gibt, der seine Lebenspraxis nach ihm ausrichtet. Kein Politiker sagt, ich habe von Hildebrandt gelernt. Nein, sondern es wird nichts übersetzt. Und das genau in der Version, in der Søren Kierkegaard diesen wunderbaren Satz formuliert hat: Unsere Zeit ist zugleich tragisch und komisch. Tragisch, weil sie untergeht. Komisch, weil sie besteht. In diesem Raum, in diesem absurden Raum, formuliert Dieter Hildebrandt politische Kritik, verbindlich für uns alle, jenseits von allen Parteien. Mir hat er vermittelt, dass man beglückt sein kann dadurch, dass man so sein kann. Dass man sein öffentliches Leben so interpretieren kann, wie Dieter Hildebrandt es tut. Dass man sich selber klein machen kann, vor dem Gedanken ebenso wie vor dem Publikum oder vor einer Idee. Das kann man von Dieter Hildebrandt lernen. Und ich sage Ihnen als Letztes, es ist für mich wirklich manchmal ganz besonders rührend, mir vorzustellen, wie dieser 86-jährige Herr mit seiner Biografie in einem Rollkoffer irgendwo in der bayerischen Provinz ankommt, der immer noch 80 Auftritte pro Jahr macht, der von Renata ein Bahnticket gebucht bekommt und der sich dann aufmacht und mit diesem Rollkoffer der Marke Mandarin Duck langsam über Kopfsteinpflaster zu irgendeinem Hotel geht und sich auf den abendlichen Auftritt vorbereitet und das alles tut. Und er weiß gar nicht, was uns das alles bedeutet und wie lange er in unserem Leben weiter existieren wird durch das, was er hier hinterlassen hat. Dieter, unser aller Verbeugung.